Studiencheck. Schulforschung auf den Punkt.
In dieser Folge geht es um die Frage, wie Schülerinnen und Schüler besser lernen können, ob Informationen aus dem Internet, zum Beispiel auf Social Media, als eher mehr oder weniger vertrauenswürdig einzuschätzen sind. Dies wurde in einer 2024 erschienenen Studie von Roman Abel, Julian Rölle und Marc Stadler untersucht. Die Autoren von der Ruhr-Universität Bochum präsentierten Lernenden unterschiedlich einzuschätzende Quellen. Daran sollten sie lernen, seriöse von weniger seriösen Informationen zu unterscheiden, indem sie zum Beispiel die Fachkenntnis und die Absicht des Autors bzw. der Autorin beurteilten. Johanna Gesang von der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der Qualis, dem Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen, führt das Gespräch mit Roman Abel, einem der Urheber der Studie mit dem Titel Whom to Believe – Fostering Source Evaluation Skills with Interleaved Presentation of Untrustworthy and Trustworthy Social Media Sources. Zu Deutsch, wem soll man glauben? Förderung der Fähigkeiten zur Quellenbewertung durch verschachtelte Darstellung nicht vertrauenswürdiger und vertrauenswürdiger Social-Media-Quellen.
Hallo, Herr Dr. Abel. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Tag. Hallo.
Erzählen Sie doch bitte mal, was war der Ausgangspunkt Ihrer Studie?
Ich glaube, ich müsste erstmal etwas weiter ausholen, sozusagen einen allgemeinen Ansatzpunkt, und dann komme ich zu dem Spezifischen, wo es wirklich dann um den Umgang mit Online-Informationen geht. Und zwar geht es um ein bestimmtes Lernziel, das beziehungsweise Lehrziel, das betrifft sowohl die Lernenden als auch die Lehrkräfte, das kaum Beachtung findet, eigentlich im Schulsystem, auch universitären System. Und das ist Unterscheiden. Also in vielen Domänen gelingt uns eigentlich keine akkurate Unterscheidung. Wir verwechseln sehr ähnliche Dinge, ohne es zu merken. Das ist der allgemeine Ansatzpunkt. Und da gibt es unterschiedliche Beispiele. Wir haben im Matheunterricht unterschiedliche, sagen wir mal, stochastische Aufgaben. Und die Lehrkräfte und auch die SchülerInnen zielen darauf ab, einfach das anzuwenden, also die Anwendung zu üben. Später in der Klassenarbeit sind sie durchaus gut in der Lage, das auszuführen. Das ist überhaupt kein Problem. Womit sie aber immer eine Schwierigkeit haben, ist zu unterscheiden, wann sie welche Formeln anwenden sollen. Wir haben das im Chemieunterricht, wir haben beim Fremdspracherwerb, wir haben das im Deutschunterricht, auch bei, sagen wir mal, bei SchülerInnen aus der Grundschule, zum Beispiel, wann EI geschrieben wird, wann I geschrieben wird. Also Dinge, womit sie Schwierigkeiten haben, weil sehr, sehr oft verwechselt wird. Und der Fokus darauf ist selten gesetzt, dass man genau diese ähnliche Dinge unterscheiden kann. Und da bin ich auch gleich bei dem spezifischen Ausgangspunkt. Und da geht es um den Umgang mit Online-Informationen. Wir haben sehr viel Desinformation, wir haben kaum kritischen Umgang mit Medien. Und eigentlich geht es darum, rauszufinden, okay, was macht eigentlich eine Quelle verlässlich? Wann kann ich einer Quelle vertrauen und wann nicht? Weil die sehen sich schon durchaus zum Verwechseln ähnlich, aber wir wissen auch nicht ganz genau, was ist jetzt der Unterschied zwischen denen, sodass wir dann wissen, welchen Quellen wir eigentlich vertrauen sollten und welchen nicht.
Was war denn das konkrete Forschungsinteresse? Was wollten Sie herausfinden?
Erstens, wie erkennt man, wie man eigentlich trauen sollte? Und das ist genau der Titel der Arbeit, Whom to Believe. Und eigentlich wollten wir herausfinden, wir haben die SchülerInnen der ersten Sekundarstufe und der zweiten Sekundarstufe, also diese SchülerInnen haben an der Erhebung teilgenommen. Wir wollten gucken, wie gut sie in der Lage sind, verlässliche und nicht verlässliche Social-Media-Profile als Informationsquelle zu unterscheiden, ob sie jetzt in der Lage sind, zum Beispiel verlässlichen Quellen mehr Vertrauen entgegenzubringen als nicht verlässlichen Quellen. Und andererseits wollten wir die Lernabfolge optimieren. Und dabei haben wir auf eine ganz bestimmte Lernmethode gegriffen, und die nennt sich Verschachteln oder im Englischen Interleaving. Und dabei geht es darum, dass man die Beispiele unterschiedlicher Kategorien nicht separat voneinander studiert, sondern sie vermischt. Und das würde bedeuten, in diesem Fall mit verlässlichen Informationsquellen und nicht verlässlichen Informationsquellen, dass man einerseits ein Profil sich anschauen, das verlässlich ist, danach ein Profil, das nicht verlässlich ist. Und auf diese Weise stellt man einen Kontrast her und kann besser erkennen, woran liegt es eigentlich, dass eine Quelle als verlässlich oder nicht verlässlich eingestuft wird.
Ganz kurz zum Methodischen. Wen haben Sie befragt und wie haben Sie das gemacht?
Wir sind so vorgegangen. Wir sind in die Schule gegangen, in die erste Sekundarstufe, das waren die SchülerInnen der siebten Klasse und Abiturienten zweite Sekundarstufe. Wir haben eine Lernumgebung erstellt und in dieser Lernumgebung haben wir die Lernenden mit fiktiven Social Media Profilen konfrontiert, die sich zu bestimmten Themen geäußert haben, wie Thema Aspartam, E-Mobilität und so weiter. Und auf diesen Social Media Profilen haben wir Informationen platziert und diese Informationen hatten etwas damit zu tun, ob diese Quellen über die Expertise verfügen, über das jeweilige thematische Feld zu sprechen und ob sie auch den Willen haben, mich als Lernenden auch mit guten und verlässlichen Informationen zu versorgen. Und das sind genau die beiden Dimensionen, die entscheidend sind bei der Einstufung, ob eine Quelle als verlässlich eingestuft werden kann oder nicht. Kann mich diese Quelle gut informieren und will mich diese Quelle auch gut informieren?
Was sind denn die zentralen Ergebnisse der Studie, wenn Sie versuchen, das zusammenzufassen?
Erst einmal, wir fangen mit der schlechten Nachricht an. Die SchülerInnen aus der ersten Sekundarstufe waren am Ende nicht in der Lage zu unterscheiden, was ist jetzt eine verlässliche Quelle und was ist keine verlässliche Quelle. Das heißt, sie haben den nicht verlässlichen Quellen genauso viel oder wenig Vertrauen entgegengebracht wie verlässlichen Quellen. Und ob sie jetzt in der verschachtelten Lernabfolge gelernt haben, und das ist genau sozusagen unsere experimentelle Bedingung gewesen, oder aber in der Kontrollbedingung, hatte das keine Auswirkung. Also die waren insgesamt ziemlich schlecht darin zu unterscheiden. Gute Nachricht ist, die SchülerInnen dann aus der zweiten Sekundarstufe waren dann so weit und waren deutlich besser in der Lage zu diskriminieren. Das heißt, sie haben den verlässlichen Quellen deutlich mehr Vertrauen entgegengebracht als nicht verlässlichen Quellen. Und eine weitere gute Nachricht, in der Bedingung, in der sie die Profile gemischt studiert haben, das heißt verschachtelt, waren sie dann auch besser in der Lage zu erkennen, dass die Absicht der Informationsquellen eine sehr wichtige Rolle spielt, um die Verlässlichkeit einzuschätzen. Und sie waren besser in der Lage, später zu diskriminieren, verlässliche und nicht verlässliche Quellen, als in der Kontrollbedingung.
Gab es denn ein überraschendes Ergebnis in Ihrer Studie?
Ja, ich fand Folgendes sehr interessant. Und zwar, die SchülerInnen aus der zweiten Sekundarstufe, also die älteren Lernenden, haben nicht nur mittels der verschachtelten Abfolge besser gelernt. Sie haben auch erkannt, dass sie besser gelernt haben. Und das ist etwas ziemlich Neues in der Forschung, weil gerade im Hinblick auf die Lernabfolgen, also dieses verschachtelt oder gemischt, die Kategorien zu studieren, das kommt meistens bei den Lehrkräften und bei den Lernenden nicht gut an. Also die meisten sind überzeugt, dass man nicht mischen sollte, dass man die Kategorien einfach separat behandeln sollte, weil man ansonsten durcheinander kommt. Also sie halten eine gemischte, eine verschachtelte Abfolge nicht für effektiv und betrachten sie als auch anstrengender, was natürlich eine Fehlkonzeption ist, wie die Forschung zeigt, weil das über verschiedene Domänen hinweg auch ziemlich gut funktioniert. Insofern, das war sehr interessant, dass die das auch durchaus das Bewusstsein hatten, dass sie auch besser gelernt haben.
Welche Limitationen gab es denn?
Also eine Limitation betrifft das Lernsetting, vor allem für die jüngeren SchülerInnen. Und zwar, wir haben eine etwas untypische Situation geschaffen. Wir haben sie mit diesen Social Media Profilen konfrontiert. Wir haben da die Klassifikation auch vorgegeben, ob das eine verlässliche Quelle ist oder nicht verlässliche Quelle ist. Und eigentlich war die Aufgabe an die Lernenden, selbstständig herauszufinden, was eine Quelle verlässlich macht oder nicht verlässlich. Das heißt, das haben wir ihnen im Vorfeld nicht explizit erklärt. Das heißt, deren Aufgabe ist es gewesen, einfach aus den Quelleninformationen irgendwie herauszufinden, was macht es verlässlich, was macht es nicht verlässlich. Also jetzt zum Beispiel, ob die Quelle mich informieren kann, ob sie über die Expertise verfügt, sollten sie ja daran erkennen, ob die Person über entsprechenden akademischen Hintergrund verfügt, bestimmte Qualifikationen und ob die Quelle mich auch informieren möchte, würde man daran erkennen, wo diese Person arbeitet, ob sie bestimmte geschäftliche Verbindungen hat, ob ein Interessenskonflikt vorliegt. Und das ist im Grunde eine untypische Situation im Schulkontext, dass man das selbstständig erkennen lässt und nicht vorgibt. Und eine zweite Limitation ergibt sich direkt auch aus der ersten Limitation, dass die Lernenden dann auch im Endeffekt nicht besser in der Lage waren, zu unterscheiden, was jetzt eine verlässliche und nicht verlässliche Quelle ausmacht. Was natürlich auch dann auch widerspiegelt, wie es auch in der Gesellschaft ist. Also die SchülerInnen aus der ersten Sekundarstufe, die verbringen zwar, wie zum Beispiel die EU Kids Online 2020 Untersuchung zeigt, durchaus viel Zeit auf Social Media, also zum Beispiel 50% der Lernenden zwischen 12 und 14 Jahren, die Internet nutzen Social Media mindestens fast täglich. Und während sie das überhaupt nicht diskriminieren können, welchen Quellen kann ich vertrauen, kann ich nicht vertrauen, ist es natürlich eine ernsthafte Gefahr eigentlich auch für die Gesellschaft, dass die Jugendliche viel Zeit auf Social Media verbringen, ohne aber, dass diese Schlüsselkompetenzen vermittelt werden.
Sie haben ja jetzt einige zum Teil besorgniserregende Ergebnisse aus Ihrer Studie berichtet. Was heißt das denn jetzt eigentlich für in Schule Tätige? In welchen Fächern sollte die Quellenbewertungskompetenz geübt werden und ab welchem Alter?
Also ich würde jetzt sagen, basierend auf dem, was ich gerade mitgeteilt habe, fachübergreifend. Und zwar immer dann, wenn die Aufgabenformate erfordern, dass man Informationen online sucht. Und das kann natürlich in jedem Fach geübt werden. Und dass dabei auch besondere Aufmerksamkeit den Quelleninformationen geschenkt werden. Was natürlich absolut essentiell ist im digitalen Zeitalter beim selbstregulierten Lernen. Und das ist natürlich auch eine Art epistemische Aktivität, die auf diese Weise trainiert werden sollte.
Gibt es da Erkenntnisse zu, wie häufig so ein Üben erfolgen sollte, damit es erfolgreich ist?
Er sollte häufig geübt werden. Er sollte zeitlich verteilt geübt werden. Also jetzt nicht irgendeine Einheit und dann ist es abgeschlossen, sondern das ist kein inhaltliches Thema, das man einfach so abschließt. Das heißt, er sollte einfach nur bei jeder Gelegenheit, wenn Online-Informationen gesucht werden, auch geübt werden, weil das eine absolute Schlüsselkompetenz ist für die Zukunft.
Welche Kompetenzen müssten Lehrkräfte denn idealerweise mitbringen, um Schülerinnen und Schüler da gut vorzubereiten?
Ich nutze auch diese Frage, um den Blickwinkel vielleicht auch etwas zu vergrößern und einen Bogen zu schlagen zu dem Ausgangspunkt am Anfang. Also es ging um das Unterscheiden als Lernziel, was oft keine Beachtung findet im Bildungskontext und hier bei Umgang mit Online-Informationen im Spezifischen. Also die Lehrkräfte sollten auf jeden Fall reflektieren, was in ihrem Fach klar unterschieden werden sollte, also was aber leicht verwechselt werden kann. Also was soll unterschieden werden, was kann leicht verwechselt werden. Also in diesem Sinne sollten Sie Ihre Lernziele überdenken und sollten immer darauf achten, dass die Konzepte, die verwechselt werden können, auch kontrastiert werden können. Und bei Online-Quellen ist es genau das Gleiche. Also vieles sieht vertrauenswürdig aus, was überhaupt nicht vertrauenswürdig ist. Und insofern sollte man auch ganz gezielt auch Beispiele rausgreifen und sie gegenüberstellen, sodass man auch besser erkennen kann, okay, was ist eigentlich der entscheidende Unterschied zwischen denen? Welche Quelleninformationen sind eigentlich entscheidend, dass ich ablesen kann, ob ich dieser Quelle vertrauen kann oder nicht?
Wie könnte denn ein ganz konkretes Beispiel aussehen? Also vielleicht auch unterschieden nach Altersgruppe. Was könnte eine Lehrkraft einfach umsetzen im Unterricht?
Also wenn man zwei Beispiele herausgreifen würde an Online-Quellen, eine verlässlich und eine nicht verlässlich, sollten sie sehr ähnlich sein, also sich zum Beispiel zu einem bestimmten Thema äußern, sagen wir zu Zuckerersatz Aspartam, und die sollten sich im Hinblick auf entscheidende Quellencharakteristiken unterscheiden, was dafür sorgt, dass eine Quelle als verlässlich oder nicht verlässlich eingestuft werden kann. Also beide Quellen könnten zum Beispiel über den akademischen Hintergrund verfügen und über die Expertise im jeweiligen Feld, also irgendwas mit Ernährungswissenschaften. Und eine Quelle könnte zum Beispiel für Coca-Cola arbeiten, so dass die Lernenden auch erkennen können, okay, das hat etwas mit dem Interessenskonflikt zu tun, mit der Absicht der Informationsquelle, dass sie mich jetzt nicht unbedingt wirklich ehrlich informieren möchte, sondern noch ganz andere Absichten, eigennützige Absichten verfolgt. Und aufgrund dieses Kontrastes zwischen sehr ähnlichen Beispielen kann man das, glaube ich, durchaus ziemlich gut vermitteln.
Herr Dr. Abel, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihre Bereitschaft, dass Sie uns heute da Einblicke in Ihre sehr interessante Studie, gewährt haben. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Die Studie Whom to Believe von Roman Abel, Julian Rölle und Marc Stadler erschien im April 2024 in der Fachzeitschrift Discourse Processes und ist in den Shownotes verlinkt. Wir freuen uns über Anregung und Kritik. Es verabschieden sich
Johanna Gesang
und Oliver Geister. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.